So, dass David, der da auf seiner Harfe spielt, das ist ja nun die Hauptperson im zweiten Buch Samuel. Der Zweck der Niederschrift dieses Buches, die Bücher Samuel in der alten hebräischen Bibel, also im Alten Testament der Juden, bilden die beiden Bücher Samuel, die bei uns zwei Bücher sind, ein Buch. Also würde einfach nur heißen, das Buch Samuel. Wir haben das in zwei Teile geteilt. Die Bücher Samuel stellen den Übergang von der Zeit der Richter zur Königsperiode dar. Zu Anfang, das geht jetzt noch zurück ins erste Buch Samuel, finden wir das Versagen des Priestertums im Hause Eli. Das habt ihr ja gehabt, denke ich, im ersten Buch Samuel. Und die Entwendung der Bundeslade durch die Philister. Gott beruft Samuel als letzten Richter, der gleichzeitig der erste Prophet seit Mose ist. Samuel führt auf die Bitte des Volkes das Königtum ein. Das Volk wünschte dann ja einen König, so wie die umliegenden Nationen auch einen König hatten. Das war durchaus etwas, was Gott seinem Volk geben wollte, aber da sie diese Bitte zuerst geäußert hatten, gibt er zu ihnen zuerst den König nach dem Fleisch, Saul, einen an sich ungöttlichen Mann, dann aber David, den Mann nach dem, oder habe ich denn aus Versehen geschrieben, den Mann nach dem Herzen Gottes. Wir wissen ja, das erste Buch Samuel bringt schon beide Personen auf die Bildfläche. Zuerst Saul, dann aber David, der schon von Gott gesalbt ist oder durch Samuel gesalbt ist von Gott zum König, aber Saul regiert noch. Und das Ende des ersten Buchs Samuel schließt ja mit dem Tode Sauls. Und nun beginnt der Weg frei zu werden für die Königsherrschaft Davids. Und im zweiten Buch Samuel ist dann ein ganz wichtiger Aspekt, dass David Jerusalem, die Stadt, die Gott im Auge hatte, schon in 5. Mose 12, den Ort, den das Volk Israel aufsuchen sollte, er macht diese Stadt zuerst zum politischen Mittelpunkt, hätte das eigentlich umdrehen müssen, und dann aber auch zum religiösen Mittelpunkt, indem er die Bundeslade nach Jerusalem bringen lässt. Die Einteilung des Buches Samuel, des zweiten Buches Samuel, ist eigentlich relativ einfach. Wir finden in den ersten 10 Kapiteln den Aufstieg des Königstums David. Es geht also aufwärts. Dann leider auch im zweiten Teil, Kapitel 11 bis 20, ein gewisser Niedergang, der mit der großen Sünde beginnt, die wir in 2. Samuel 11 finden, diesen Ehebruch, den David begeht mit Bathseba, der Frau des Uriah. Das führt dann dazu, dass Regierungswege Gottes in sein Haus kommen. Und das bestimmt diese Regierungswege, diese Nöte, die dann kommen, bestimmen diesen zweiten großen Teil. Vor allem diese Auseinandersetzung mit seinem Sohn Absalom. Die geht über mehrere Kapitel. Und dann haben wir in den Kapiteln 21 bis 24 einen nicht chronologischen Anhang. Das sind also Begebenheiten. Einmal ist das Lobpreis von David in Kapitel 22 und dann in Kapitel 23 die letzten Worte Davids. Wenn wir denken, dass am Anfang von ersten Buch Chronik David auch noch weiter ist, dann sind diese letzten Worte etwas vorgezogen dort. Und wir finden noch diese Volkszählung, die aber chronologisch nicht genau einzuordnen ist. Während bis Kapitel 20, 1 bis 20, das sind chronologische, aufeinanderfolgende Dinge, nur die Dinge, die uns in den letzten 4 Kapiteln beschrieben werden, sind nicht chronologisch. Man kann im Groben etwas sagen. Dieses ist natürlich einerseits ein historisches Buch, ganz klar, was uns das Leben Davids zeigt, den Teil des Lebens, wo er dann eben König wird, zuerst nur über den Stamm Juda, nach 7 Jahren dann aber auch über die anderen Stämme Israels. Also ein durchaus chronologisches Buch, aber diese Zeit des Aufstiegs, diese ersten 10 Kapitel, haben auch einen prophetischen Charakter. Sie zeigen am Beispiel Davids, wie der Herr Jesus einmal, wenn er wiederkommt und sein Reich auf dieser Erde aufrichten wird, wie das Anfangen von Jerusalem sich ausweiten wird, wie er Stück für Stück die Feinde unterwirft, das alles ist vorbildlich auf den Herrn Jesus. Auch der zweite Teil des Buches Samuel, also die Kapitel 11 bis 20, haben einen prophetischen Charakter. Aber von ganz anderer Art. Ich glaube, dass David dort nicht so sehr ein Bild des Herrn Jesus ist, natürlich nicht in seiner Sünde, kann er das nicht sein, sondern die Übungen, in die David damit kommt, durch die Regierungswege Gottes, scheinen mir ein Bild zu sein von den Übungen, durch die der Überrest Israels gehen wird, bevor der Herr Jesus sein Reich aufrichtet. Wir müssen denken, dass David, nachdem er diese Sünde begangen hat gegen Bathseba und sogar noch einen indirekten Mord an ihrem Ehemann, den er ja an einen ganz gefährlichen Frontabschnitt schicken ließ, und dann sollten sich die, die mit ihm gingen, zurückziehen, hinter Uriah weg, sodass er zwangsläufig fallen musste, und er fiel auch, also ein indirekter Mord, dass er dann, als der Prophet Gottes Nathan David das dann mitteilt, was er getan hat, dass David sofort bereit ist, Buße zu tun und die Gemeinschaft mit Gott wiederhergestellt wird, aber Gott züchtigt. Und das wird auch die Stellung des Überrestes sein. Der Überrest hat nichts zu tun direkt mit der Verwerfung des Herrn Jesus durch die Juden vor 2000 Jahren. Da hat er nichts mit zu tun. Sie erwarten den Messias. Sie wissen nicht, dass es Jesus ist. Wenn Sie ihn dann sehen, dann wissen Sie es. In dem Moment werden Sie es erkennen. Aber Sie werden durch Gott praktisch trotzdem durch tiefe Übungen geführt. Und Sie sind selbst, ähnlich wie David, dann lauter und aufrichtig. Und sie unterwerfen sich Gott, genauso wie das David gemacht hat. Das wird ganz deutlich, als Simei ihm flucht. Da sagt Abisai, komm, Kopf runter von dem. Ne? Und David sagt, lass ihn. Wenn Gott geheißen hat, dass er mir fluchen soll, dann lass ihn. Er nimmt die Züchtigung Gottes an. Und so wird das auch mit dem Überrest sein. Also dieser zweite Teil, David, meine ich, ist dort nicht ein Vorbild von Christus mehr, eben gerade wegen seiner Sünde, außer in Einzelheiten, vielleicht aber nicht mehr im Ganzen, sondern mehr ein Bild des Überrestes, der durch tiefe, tiefe Nöte geht, bis er dann errettet wird. So, jetzt wollen wir uns, manches ist sehr aufzählend, mit den ersten 10 Kapiteln bis zur Pause beschäftigen, mit dem Aufstieg des Königtums Davids. Kapitel 1 finden wir, dass David denjenigen tötet, der zu ihm kommt, scheinbar mit der guten Botschaft, dass er Saul umgebracht hat. Wir wissen, Saul war in großer Bedrängnis durch die Philister, sah keinen Ausweg mehr und bittet dann jemanden, ihn zu töten. Und dieser Mann, der kommt dann zu David und denkt, das ist ja eine gute Botschaft für David, wenn ich dem jetzt mitteile, dass der, der ihn andauernd verfolgt hat, dass der jetzt nicht mehr ist. Aber David reagiert gar nicht so, sondern er lässt diesen Mann töten und sagt, du hast Hand an den Gesalbten Gottes gelegt. Das stand dir nicht zu. Wir wissen, dass David einmal auch selbst persönlich die Gelegenheit gehabt hatte, da, das finden wir im ersten Buch Samuel, Hand an Saul zu legen, als er sich da in der Höhle versteckte und Saul in dieselbe Höhle kam während der Verfolgung Davids, aber nicht wusste, dass im Hinterteil der Höhle David war. Und David schneidet dann einen Zipfel von dem Kleide Sauls ab. Und da, schon allein da schlägt ihm das Gewissen, dass er einen Teil von dem Gewand Sauls abgeschnitten hat. Aber auf keinen Fall hat er Hand an ihn gelegt, was dieser Mann getan hat und wofür er dann bezahlen musste. Und dann stimmt er ein Klagelied an über Saul und über Jonathan. David fürchtet Gott. Der Gesalbte des Herrn ist kostbar in seinen Augen, weil er der Gesalbte des Herrn war. Das war Saul. In seiner Klage erinnert er sich an alles, was Saul erhöhen kann oder erhöht. Geschwister, hier ein praktischer Hinweis. Wenn wir von Gläubigen sprechen, ist es nicht oft so, dass wir an das denken, was den anderen madig macht, was ihn schlecht macht, wollen wir doch auch mehr an das denken, was Gott in jedem Gläubigen positiv wirken konnte. Es ist einfach, Negatives zu finden. An Jonathan, es gehört da nicht hin, hat er die zärtlichsten Erinnerungen. Die bringt er in diesem Lied, diesem Klagelied auch zum Ausdruck. Er war ihm wirklich ein Freund gewesen, der leider nicht die Kraft hatte, die Verwerfung mit David zu teilen, sondern sich letzten Endes zu seinem Vater Saul hielt. Dann noch etwas Wichtiges, um sich vor ihrem Unglück, das Unglück, das Saul und Jonathan getroffen hatte, nämlich der Tod durch die Bogenschützen der Philister. Die waren es, die Pfeile haben fast den Himmel verfinstert, nicht? Wodurch Saul überhaupt keinen Ausweg mehr sah. Befiehlt er, dass man die Kinder Judas den Gebrauch des Bogens lehrt. Auch hier ein praktischer Hinweis, wenn wir sehen, dass Gläubige in eine Not kommen, in Schwierigkeiten kommen, vielleicht durch eigenes Versagen. Noch einmal, wir sollten dann nicht so sehr darauf rumhacken, ja, geschieht denen gerade recht, ist ja auch klar, dass das passiert ist, das musste ja so kommen. Nein, noch einmal, wir sollten immer das Positive an unseren Mitgeschwistern zu sehen. Aber wir sollten aus dieser Sache auch Lehren ziehen für uns. Wir sollten sehen, warum ist das so passiert? Und stehe ich nicht in Gefahr, genau auch vielleicht einmal da hineinzukommen? Und das war es, was David klar war, hier in dieser Kriegssituation, das war das Verhängnis geworden. Die Israeliten waren wohl bis dahin nicht so in dem Bogenschießen ausgebildet. Und das war ihm sehr wichtig, dass sie das lernen sollten, um sich in Zukunft besser verteidigen zu können in solchen Kriegen. Dann in Kapitel 2 sehen wir, dass David König wird über Juda, aber nur über Juda. Isboset, ein zweiter Sohn Sauls, der andere war ja Jonathan, der gefallen war, Isboset wird dann von seinem Heerobersten, Sauls, der noch überlebt hat, der Abner, wird er zum Gegenkönig praktisch über den Rest des Volkes ausgerufen. Und die Folge ist ein Bruderkrieg, ich meine ein Krieg zwischen Juda und den Stämmen, die Isboset zum König erhoben haben. Nachdem Saul gefallen war in der Schlacht gegen die Philister und sein Sohn Jonathan, David hatte sich ja bei den Philistern aufgehalten, wo er in einem gewissen Schutz war vor dem Zugriff Sauls, fragt David Gott, soll ich nach Juda hinaufziehen? Das heißt, das war ja der Stamm, aus dem er stammte. Soll ich hinaufziehen? Und wenn ja, wohin? Das ist sehr schön zu sehen. Hier in dieser Situation sehen wir, wie David abhängig ist, wie er Gott fragt. Man könnte sagen, ist doch selbstverständlich, David. Saul lebt nicht mehr, der dir nach dem Leben getrachtet hat, ist tot und nun kannst du in dein Heimatland zurückkehren. Du kannst nach Bethlehem zurückkehren, wo du herkommst und alles ist gut. Aber er fragt Gott. Dieser weist ihn an, nach Hebron zu ziehen, das liegt in Juda, wo er zum König über Juda gesalbt wird. Das ist die zweite Salbung. Die erste Salbung geschah ja durch Samuel, viel früher schon in den Tagen Sauls. Aber nun wird er praktisch König, aber nur über einen Stamm, über Juda, und von ihnen wird er zum König gesalbt. David lobt die Männer von Jabes Gilead, die Saul begraben, fehlt mal wieder ein Komma, die Saul begraben haben. Teilt ihnen aber auch mit, dass er zum König über Juda gesalbt worden ist. Also diese Männer von Jabes Gilead, die haben sich aufgemacht und Saul begraben, auch Jonathan. Und David lobt sie dafür, dass sie das getan haben, dass sie diese Pietät besessen haben. Es ist sehr augenscheinlich, das werden wir im Laufe noch sehen, es ist ein Studium für sich wert, wie David nach dem Tode Sauls, mit was für einem Herzen er, mit was für einem, ja, wie er sich mit dem Hause Sauls beschäftigt hat. Wir haben das schon in Kapitel 1 gesehen. Er hat ein Klagelied angestimmt, nicht nur über Jonathan, sondern auch über Saul, weil er der Gesalbte des Herrn war. Da waren nicht irgendwelche Ressentiments, da waren nicht Gedanken wie, endlich ist er weg und endlich komme ich jetzt auf den Thron. Überhaupt nicht. Und auch hier dieses Lob an die Bewohner von Jabes Gilead, weil sie pietätsvoll gehandelt haben gegenüber Saul, das lobt er. Da sieht man diese schöne Gesinnung Davids. Übrigens, diese Gesinnung Davids, und vor einigen Sonntagen hielt ein Bruder in Wasingsveen einen Dienst, warum Gott David liebte. Und eines dieser Gründe war ja diese Gesinnung von David, weil es einfach die Gesinnung Christi ist. Die Gesinnung der Gnade, die finden wir immer wieder bei ihm. Abner, der Heeroberste Sauls, bleibt dem Hause Sauls äußerlich treu. Später werden wir sehen, dass Abner eigentlich ganz genau weiß, dass Gott David gesalbt hat durch Samuel. Und er weiß, dass Gott eigentlich David auf dem Thron haben will. Aber als Heeroberster Sauls bleibt er äußerlich dem Hause Sauls treu und erhebt also diesen Isboset zum König. Das ist aber letzten Endes Empörung gegen Gott. Die Folge ist, es kommt zum Bruderkrieg, nicht ein abhängiger David, sondern Joab, ein kluger, ehrgeiziger und herzloser Mann, und Abner, der als Parteigänger Sauls gegen den Gesalbten des Herrn kämpft, sind die Handelnden. Das wird sehr deutlich in Kapitel 2. David hält sich ziemlich zurück in dieser Sache und Joab ergreift die Initiative. Auf der einen Seite für David, Abner auf der anderen, und beides sind fleischliche Menschen. Und Joab wird ein Problem für David sein ganzes Leben lang. Ein Mann, der auch Qualitäten besitzt, ein sehr energischer Mann, ein sehr eigentlich tüchtiger Heeroberster, aber ein Mann, der immer seine eigenen Interessen verfolgt. Das werden wir noch sehen, und zwar rücksichtslos. Und David lässt ihn am Anfang gewähren. Einmal klagt er darüber und sagt, die Söhne der Zeruja sind mir zu hart. Joab kannte keine Gnade, er war ein Neffe von David, der Sohn der Schwester von David, einer der Söhne, die hatte drei. Und das ist verhängnisvoll, dass David hier schon am Anfang ein wenig, sagen wir, die Zügel aus der Hand gibt. In dieser Auseinandersetzung zwischen Juda und Rest Israel wird Asael, der Bruder Joabs, von Abner getötet. Und wenn ihr das mal lest im zweiten Buch Samuel, Abner ist sehr großherzig. Dieser Asael ist noch ein junger Mann und jagt dem Abner nach und denkt, wenn ich den töte, dann habe ich was Großes vollbracht. Ja. Und Abner will ihm nichts tun. Er sagt, du bist der Bruder Joabs, ich will mich doch nicht, ich möchte das nicht, bitte hör auf, hinter mir herzurennen. Nicht? Und er hört nicht und ja, schlussendlich fällt er, weil Abner ihm weit überlegen ist in kriegerischer Kunst. Ja. Aber er wollte ihn eigentlich nicht töten. Kapitel 3, ja, da kommt schon. Abner wird von Joab ermordet und David klagt über ihn. Aber wie gesagt, schon in Kapitel 2 hatte David das Heft ein wenig aus der Hand gegeben. Isboset, der Gegenkönig, wirft Abner vor, dass er zu einer Nebenfrau Sauls eingegangen ist. Saul war ja tot, aber trotzdem war das etwas, was gesellschaftlich unmöglich war. Er hat ein sexuelles Verhältnis gehabt zu einer Nebenfrau Sauls. Abner ist in seinem Stolz verletzt. Er sagt, Mensch, ich bringe dich hier auf den Thron, ich kämpfe hier für dich und du wirfst mir sowas davor. Also danke, ja, das war's dann. Und er wechselt die Fronten. Er bietet David an, weil er gekränkt, beleidigt ist über diesen Anwurf, der zu Recht eigentlich bestand, aber er war einfach ein stolzer Mann, alles fleischlich. Nicht? Bietet David an, ihm ganz Israel zuzuwenden, also dafür zu sorgen, dass auch die anderen Stämme sich zu David schlagen. David, ja, bei ihm wechselt immer gute Dinge, wenn wir daran denken, die Klage über Saul und Jonathan, wenn wir daran denken, als er Gott gefragt hat, soll ich hinaufziehen nach Juda und wenn ja, wohin? Das war Abhängigkeit. Da sagt er, Abner, bevor du mir hier die Leute von Juda, von Israel zuführst, habe ich erst noch einen Wunsch. Bring mir Michal. Mit der war ich mal verlobt, ne? Sie war dann einem anderen gegeben worden. Sie war verheiratet mit einem anderen. Aber Abner kommt diesem Wunsch Davids nach und holt die Frau aus dem Haus ihres Mannes und bringt sie zu David. Wenn wir später denken, Michael, das war nicht schön. Nicht? Sie hat gelacht, als David vor der Bundeslade tanzte. Nein, das war nicht gut, was David hier tat. Er hätte das ruhen lassen sollen. Das war nicht gut. Er hatte Unglück auf diesen Mann gebracht, der hinter seiner Frau weinend herging, als sie weggeführt wurde. Joab, der etwas mitbekommen hat, was da ausgeklüngelt worden war zwischen David und Abner, Joab sieht seine Position bedroht. als praktisch der erste im Heere Davids, obwohl er noch nicht offiziell zum Heerobersten ernannt worden ist, er bringt Abner um. Auch deswegen, aber nicht nur deswegen, weil er seinen Bruder Asael im Kampf getötet hat. Aber das war im Kampf, das war im Krieg, das war kein Mord. Aber was Abner tat, was hier Joab tat, war Mord. David beklagt den Tod Abners aufrichtig, wieder diese schöne Seite von David. David beklagt den Tod Abners aufrichtig, zieht aber den Mörder nicht zur Verantwortung. Das wäre seine Pflicht gewesen. Er hatte doch den, der Saul auf den Wunsch Sauls getötet hatte, den hatte er zur Verantwortung gezogen. Aber Joab, der jetzt wirklich einen Mord begangen hatte, in Friedenszeiten, den zieht er nicht zur Verantwortung. War natürlich sein Neffe, der Sohn seiner Schwester. Und da kommt es, dass er sagt, die Söhne der Zeruja sind mir zu hart. Da sagt er das. In diesem Teil der Geschichte tritt David kaum in Erscheinung. Er hat nicht wie zu Anfang den Rat des Herrn gesucht. Joab handelt, aber schließlich ist es nicht die fleischliche Energie Joabs, die das Königreich in die Hände Davids legt, sondern der verletzte Stolz Abners. Dann in Kapitel 4, alles sehr traurig hier doch. Isboset wird ermordet und David bestraft die Mörder. Nun, als Abner getötet war, das war nun der, Abner war praktisch der Schutz für Isboset. Als er nicht mehr lebte, hat man sich gesagt, ja, ein Isboset ohne Abner, den Mann kann man vergessen. Da wird über kurz oder lang wird David die Oberhand haben und Isboset wird dann von zwei seiner Obersten ermordet. Kopf ab, und so kommen sie zu David hier, mit dem Kopf Isbosets in der Hand. Und er handelt genauso, wie er mit dem gehandelt hat, der Saul das Leben genommen hat. Er lässt die beiden gottlosen Männer, die einen Gerechten, als solchen sieht er Isboset, ermordet haben, töten. Durch die Mittel seiner Vorsehung, also durch all diese Wege, erfüllt Gott seine Vorsätze und David hat Erfolg. Es ist nicht alles so schön, aber es kommt das zustande letzten Endes, was Gott will. In seinen Kämpfen und in seiner Erhöhung während dieser Zeitspanne ist David im Allgemeinen ein Bild des Herrn Jesus, aber nur im Allgemeinen. So wie David wird Christus, der König Israels, nachdem er den Thron eingenommen haben wird, sich alles unterwerfen. Dann in Kapitel 5, Isboset ist also tot, dieser Gegenkönig aus dem Hause Sauls. David, bis dahin nur König über Juda, wird jetzt König über ganz Israel und erobert. Das ist eines der ersten Dinge, die berichtet werden, nachdem er König über ganz Israel geworden ist, erobert er Jerusalem. Und dann wird etwas gesagt über Davids Palast und seine Familie und dann zwei Siege über die Philister. Das finden wir in Kapitel 5. Nun, da David keine inneren Feinde mehr hat, also keine Feinde mehr innerhalb des Volkes Israel, ist er der Mann, der erhöhen kann, wen er will. Dieser Mann erscheint sehr bald. Der energische Mann, aber nicht der Mann Gottes. Jerusalem, die stark befestigte Stadt, soll erobert werden. Die Bewohner der Stadt verhöhnen David. Die Lahmen und Blinden werden dich vertreiben. Also so gut befestigt war die Stadt, sie galt ziemlich als uneinnehmbar und die haben gespottet von der Mauer herab, nicht? Und dann sagt David, wer zuerst an die Wasserleitung kommt, wer das schafft, der soll Herr Oberster werden, den will ich belohnen, der soll der Oberste in meinem Heer sein. Und keine Frage, wer zupackt. Joab. Das lässt er sich nicht entgehen. Ja, hier ist David wieder nicht geleitet, nicht von Gott. Ja, er handelt hier, ja, ein König kann Positionen vergeben, nicht? Und da vergibt er halt. Weiß noch nicht an wen, er sagt, der zuerst an die Wasserleitung kommt. Und Joab lässt sich das nicht zweimal sagen. Er ist ein energischer Mann, der von Kriegskunst was versteht, und er schafft es, als Erster an der Wasserleitung zu sein. Und jetzt ist David in der Pflicht. Und er muss diesen Mörder Abners zum Heerobersten machen. In den zwei folgenden Kriegen gegen die Philister, die in diesem Kapitel noch beschrieben werden, kehrt David zu seiner Abhängigkeit von Gott zurück. Das ist sehr interessant. Das kann man nachlesen am Ende von Kapitel 5. Es ist beides Mal genau dieselbe Ausgangssituation. Wie die Philister heraufziehen gegen Israel. Genau dasselbe. Es wird genau mit den gleichen Worten beschrieben. Beim ersten Mal fragt er Gott, was er tun soll. Gott sagt es ihm. David handelt entsprechend, besiegt die Philister. Dann entsteht haargenau dieselbe Situation wieder. Und David hätte sagen können, ich weiß doch schon, was ich zu tun habe. Ist doch klar, genau wie beim letzten Mal. Ich hatte ja Gott gefragt und das hat er mir ja gesagt. Und er fragt aber Gott wieder. Und diesmal gibt Gott einen ganz anderen Rat, wie David vorgehen soll. Und er gewinnt wieder. Aber das ist hier eine Situation, wo David wieder seine ganze Abhängigkeit von Gott zeigt und nicht sagt, ja, so wie beim letzten Mal mache ich es wieder. Etwas, was auch wir lernen müssen, das nicht zur Routine werden soll. Dass wir Gott immer wieder neu fragen müssen, auch wenn eine Situation vielleicht sehr ähnlich aussieht zu einer vorhergehenden. Es ist nicht David, noch ist es der über die Erde herrschende Christus, der Jerusalem einnimmt. Christus wird vom Himmel her niederkommen, um den Antichristen zu vernichten. Jedoch vernichtet er die Feinde Israels mittels seines eigenen Volkes. Und zwar nachdem er seinen Thron in Zion bestiegen hat. Also das sehen wir jetzt deutlich, so wie David seine Kriege führen lässt, so wird auch und sein Volk damit beteiligt, natürlich, so wird auch Christus sein irdisches Volk bei weiteren Kriegen beteiligen. Nur bei dem Antichristen, das macht er ganz alleine, das sehen wir in Offenbarung 19. Dann Kapitel 6, David holt die Bundeslade in zwei Etappen nach Jerusalem. Das ist ein sehr inhaltsreiches Kapitel. David möchte die Lade an den Ort bringen, wo sein Thron nun gefestigt ist. Er möchte, dass dem Herrn, der zwischen den Cherubim thront, also Gott, Jahwe, Ehre erwiesen wird, das möchte er. Und dass er die Herrlichkeit des Thrones des Königs von Israel sein sollte. Gott sollte die Herrlichkeit und die Anwesenheit der Bundeslade, sollte die Herrlichkeit seines Thrones ausmachen. Diese Bundeslade war 20 Jahre in einem Privathaus gewesen, in dem Privathaus Obed-Edoms, praktisch die ganze Zeit der Regierung Sauls war diese Lade in einem Privathaus gewesen und war ziemlich in Vergessenheit geraten. Das ist sehr schön zu sehen im Psalm 132. Da heißt es, wir hörten von ihr, von der Bundeslade, in Ephrata. Wir fanden sie im Gefilde Jaas. Also David wusste, es gibt die Bundeslade. Aber Es war nicht bekannt. Er musste wirklich nachforschen, wo ist die denn eigentlich geblieben? Das war ja damals so gewesen, dass die Philister in einer Schlacht, das wird uns am Anfang des ersten Buches Samuel gesagt, die Bundeslade weggenommen hatten. Das Volk Israel hat gemeint, wenn die Bundeslade bei uns ist, dann können wir nicht verlieren. Und sie haben sie wie herumgetragen, wie etwas, naja, was ihnen den Sieg beigeben würde. Und dann haben sie aber eine Niederlage erlitten. Die Bundeslade kam in die Hände der Feinde und sie haben sie in das Haus ihres Götzen gestellt. Aber dann hat Gott seine Herrlichkeit aufrechterhalten. An einem Tag lag der Götze zerschmettert am Boden. Das hatte Gott bewirkt. Und dann bewirkte er auch in der Stadt Plagen. Und die haben gemerkt, das hängt mit dieser Lade zusammen. Und dann haben sie sie von Philisterstadt zu Philisterstadt geschickt. Und überall, wo die Lade hinkam, brachen Plagen aus. Beulenpest. Bis sie sagten, ja, wir können diese Lade nicht behalten. Wir müssen sie zurückschicken. Und sie haben sie auf einen Wagen gestellt und mit säugenden Kühen. Die sind dann von sich aus gegangen, direkt bis zur Grenze Israels. Und dort hatte jemand in die Lade schauen wollen, war gestorben und dann war Furcht da. Und sie hatten sie in dieses Haus von Obed-Edom gebracht. Und da war sie in Vergessenheit geraten, 20 Jahre lang. Und David musste wirklich forschen. Und dann findet er sie dort in dem Haus und dann will er sie nach Jerusalem, seine Hauptstadt bringen, und er macht das ebenso wie die Philister, macht das auf einem Wagen, und auf dem Weg, der ein wenig holprig vielleicht ist, droht mal die Lade herunterzukippen von dem Wagen, und Ussa, der Sohn Obed-Edoms, begleitete den Transport, und als die Lade ins Wanken geriet, fasst er an und will sie stützen. Und das bezahlt er mit seinem Leben. Gott hält seine Heiligkeit aufrecht. Und da ist David so erschrocken, dass er sagt, ich kann die Lade nicht zu mir nach Jerusalem bringen. Die bedeutet ja nur Tod. Die hat bei den Philistern Tod bedeutet, jetzt gerade schon wieder. Und bringt sie wieder in ein Haus, wo sie erstmal bleibt, aber nur für einige Monate, in das Haus Abinadabs. Das segnet Gott dann dafür, dass sie dort steht. Und dann lässt er sie nach Jerusalem bringen, nämlich getragen auf den Schultern der Leviten. Zuletzt, nachdem die Lade in einem von ihm aufgestellten Zelt ihren Platz gefunden hat, segnet David das Volk, bekleidet mit einem Ephod. In dieser ganzen Handlung ist David ein Vorbild von dem Herrn Jesus, oder besser noch gesagt, er ist hier wie Melchisedek, König. Melchisedek war König von Salem und Priester Gottes des Höchsten. Er hatte eine Doppelfunktion, jener Mann, der Abraham gesegnet hat. König und Priester. Und diese Funktion füllt jetzt hier David aus. Das Ephod, das er anhatte, ein leinenes Ephod, war das Gewand des Priesters. Und er ist der König, aber wie er ja handelt er wie ein Priester. Und so wird einmal der Herr Jesus zu seinem Volk kommen, als ein König und als ein Priester, der sein Volk segnet. Michal, die er ja extra noch wiederholen lassen hatte, durch Abner, nicht versottet, sondern verspottet ihren tanzenden Mann, Gott beantwortet es damit, dass sie kinderlos bleibt bis zu ihrem Tod. Sie bekommt kein Kind. Eine Züchtigung Gottes, weil sie hier so ihren Mann verachtet hat. Psalm 110 zeigt uns prophetisch diesen Teil der Herrschaft Christi. Den Stab deiner Macht wird Jehova oder der Herr aus Zion senden. Herrsche inmitten deiner Feinde. Dein Volk wird voller Willigkeit sein am Tage deiner Macht in heiliger Pracht. Das ist im Moment hier der Zustand. David in Jerusalem, die inneren Feinde, alles besiegt, das Volk, er segnet es, die äußeren Feinde sind noch da. Psalm 132 stellt die Empfindungen Davids vor, als er die Lade auf den Berg Zion brachte, also zu sich nach Jerusalem. In Psalm 132 geht es um zwei Dinge. Einmal geht es darum, dass David die Lade findet. Wir hörten von ihr in Ephrata. Wir fanden sie im Gefilde Jaas, also dort im Hause Obed-Edoms. Dann hat er die Lade nach Jerusalem bringen lassen, hat sie in ein Zelt gestellt, aber damit war er nicht zufrieden. Er hat hier gesagt, wenn ich hineingehe in das Zelt meines Hauses, wenn ich steige auf das Lager meines Bettes, wenn ich Schlaf gestatte meinen Augen, Schlummer meinen Augenlidern, bis ich eine Stätte finde für den Herrn, Wohnungen für den mächtigen Jakobs. Er hat dann gleichsam gesagt, das geht doch nicht. Ich wohne in einem Palast und Gott wohnt, oder diese Lade, der Thron Gottes, der steht in einem Zelt. Das ist doch nicht passend. Der muss doch auch ein festes Haus haben. Und so war es ein Wunsch von ihm, einen Tempel zu bauen. Das ist der zweite Gedanke im Psalm 132. Erst die Lade und dann den Ort, wo die Lade endgültig zur Ruhe kommen sollte, den Tempel. Und dieser Psalm 132 fängt an, gedenke dem David alle seine Mühsal. Und da müsste man daheim versuchen mit der Konkordanz. Mühsal in den Büchern, wo von David die Rede ist, die Stelle kommt nur noch einmal. Da wird gesprochen von der Mühsal, mit der David die Steine und das Holz und alles gesammelt hat für den Tempel. Das ist die Mühsal Davids, nicht seine Kriege und alles diese Dinge, sondern die Mühsal, die Mühe, die er sich machte, um alles vorzubereiten für den Tempel. Als er das Nathan mitteilte, dem Propheten, Nathan im ersten Moment gesagt, ja natürlich, das finde ich gut, dass du einen Tempel bauen willst. Mach das mal nur, leg mal los. Ne? Und dann geht Nathan nach Hause, nachdem er das zu David gesagt hatte, ja, ja, bau mal ruhig den Tempel, geht er dann nach Hause und dann sagt Gott zu Nathan, also hör mal, hier hast du ein bisschen schnell gesprochen. Der David soll mir kein Haus bauen. Der nicht. Naja, dann musste sich Nathan wieder zum König begeben. Hat gesagt, man musste gleich sagen, Entschuldigung, ich hab ein bisschen schnell gesagt was. Das war nicht von Gott, das aber kam so aus meinem Herzen. Ich fand das toll, was du da vorhast, so ungefähr. Aber Gott hat anders gesprochen. Sein Sohn sollte den Tempel bauen. David war ein Mann des Blutes. Jetzt ist wieder was ganz wichtig, prophetisch. David stellt während der Regierungszeit von Saul den Herrn Jesus dar als den verworfenen König. Das ist der Herr Jesus bis heute. Damals kam er zu seinem Volk, aber sie wollten ihn nicht. David in der Zeit, das ist vor allem das erste Buch Samuel, in der Zeit, wo er von Saul verfolgt wurde, ist ein Bild des von Christus als dem, der von seinem Volk verworfen ist. Nun ist Saul aber tot. David beginnt zu regieren und seine Herrschaft Stück für Stück auszuweiten. Das waren jetzt so diese Kapitel. Das ist David ein Bild von Christus, der wiederkommt und sein Reich aufrichtet. Und das geschieht mit Gewalt, mit Ausübung von Macht. Das Erste, was der Herr Jesus tun wird, er wird den Antichristen und das Haupt über das römische Reich in Armageddon vernichten. Das nächste ist der König des Nordens, der Assyrer, der ein Ende finden wird auf den Bergen Israels. Und dann geht es immer weiter. Dann gibt es Moab, Philister und so weiter. Der letzte Feind ist dann Gog und Magog, da wohnt Israel schon in Frieden. Diese Phase, wo der Herr Jesus gleichsam am Anfang seiner Regierung alle seine Feinde unterwirft, davon ist David gerade in diesen ersten 10 Kapiteln des zweiten Buchs Samuel ein Vorbild. Aber weil er ein solcher Mann des Blutes ist, weil er solche Kriege andauernd führen muss, sagt Gott, du sollst mir nicht den Tempel bauen. Der Tempel, dort wo die Bundeslade endlich zur Ruhe kommt, wo Frieden ist, das sollte Salomo werden, als Vorbild vom Herrn Jesus. Salomo, das ist dann das erste Buch der Könige, ist dann das Vorbild vom Herrn Jesus als der, der nachdem er sein Reich aufgerichtet hat, nachdem alle Feinde besiegt sind, in Frieden regiert. Das wird nicht durch David vorgebildet, das wird durch Salomo vorgebildet. Also nochmal, David schildert, ist ein Vorbild vom Herrn Jesus in zweierlei Hinsicht. Einmal als der von dem Volk Verworfene, das ist 1. Buch Samuel. Der Jesus ist jetzt von seinem jüdischen Volk verworfen. Und David ist ein Vorbild von dem Herrn Jesus, der sein Reich in Macht aufrichtet. Sobald aber alle Feinde besiegt sind, tritt gleichsam David von der Bühne ab und sein Sohn Salomo ist dann das Vorbild von dem Herrn Jesus, der in Frieden regiert während des tausendjährigen Reiches. Nun, nachdem Gott also zu David gesagt hat, du sollst mir kein Haus bauen, kehrt er praktisch in seine persönliche Stellung zurück. Das, was er als Vorbild ist, ist eigentlich ziemlich abgeschlossen. Aber auch in seiner persönlichen Stellung zu Gott wird er von Gott gesegnet. David war mehr als nur ein Vorbild. Er war die Wurzel von Christus. Aus ihm kommt Christus, ja. Er ist also nicht nur irgendein Mensch, der in seinen Zügen und in dem, was er getan hat, manches vorschattet von Christus, sondern Christus als Mensch kommt aus der Linie Davids. Er ist der Sohn Davids. Dann gibt Gott David durch Nathan wunderbare Verheißungen. Erstens die Gewissheit der zukünftigen Ruhe für Israel. Zukünftigen. David hat das eigentlich nie erlebt, dass alles ruhig war. Die Befestigung des Hauses Davids seitens Gottes, anders wie das Haus Saul, das praktisch nur Saul und dann hatte er, Isboset war schon nicht der Nachfolger, den Gott wollte, der starb auch nach ein paar Jahren schon. Nein, aber das Haus Davids sollte Bestand haben in Ewigkeit. Sein Nachkomme, sage ich mal besser, soll der Sohn Gottes sein und das Haus bauen. Das ist in doppelter Weise wahr. Salomo, Gott hat gesagt, er soll mir zum Sohn sein und er soll mein Haus bauen, aber natürlich von dem Herrn Jesus stimmt das noch mehr. Der Thron seines Sohnes soll auf ewig aufgerichtet werden. Und dann passiert etwas ganz Großartiges. Als Gott das David durch Nathan sagen ließ, dann ist David in das Zelt gegangen, wo er die Bundeslade hingestellt hat. Gott hatte ihm gerade gesagt, du wolltest mir ein Haus bauen? Ah, David, du nicht. Du nicht. Hätte David jetzt auch sagen können, das wollte ich mal endlich was Gutes dem Gott tun und jetzt darf ich nicht, jetzt bin ich beleidigt. Nein, so hat David überhaupt nicht reagiert, sondern er hat diese wunderbaren Verheißungen, die Gott ihm durch Nathan dann trotzdem gegeben hat. Gott hatte zwar gesagt, nein, du nicht, dein Sohn, aber dann hatte Gott ihm diese wunderbaren Verheißungen gegeben, die wir hier finden. Und dann geht David in dieses Zelt und dann nimmt er einen Stuhl. Und dann setzt er sich auf den Stuhl vor die Bundeslade. Was das ist, das kann man eigentlich kaum beschreiben. Wenn wir denken, solange die Bundeslade im Heiligtum stand, in der Stiftshütte, da gab es keinen Stuhl. Die Priester, die haben immer nur gestanden. Es gab keine Sitzgelegenheit im Heiligtum. Das spricht davon, dass dieser Priesterdienst andauernd nötig war. Zum Ruhen gab es da nichts. Aber David setzt sich hin vor Gott. Vor die Lade, vor den Thron Gottes gleichsam. Und dann bringt er seinen ganzen Dank Gott gegenüber zum Ausdruck. Also eine wunderbare Szene. Geschwister, sind wir manchmal so vor Gott? Ich sage nicht, dass wir uns auf den Stuhl setzen müssen. Wir können das irgendwie anders machen. Es kommt nicht darauf an, so sehr auf unsere Körperhaltung. Aber dass wir vor Gott sind und ihm einmal sagen, ihn rühmen wegen all der Gnade, die er uns gegeben hat. Das tut hier David. Er steht in Frieden und Freiheit vor Gott. Er setzt sich vor die Lade hin. Er bekennt, wie unwürdig er der Güte Gottes ist. Sagt Gott, dass all diese Güte, ich bin deren gar nicht wert. Und das ist ja auch, was wir sagen müssen. Wir haben das eigentlich den Tod verdient, das Gericht verdient. Jetzt kommen so die Kriege gegen die äußeren Feinde. David siegt über die Philister, Moabiter, Syrer und Edomiter. Und dann werden die Hofbeamten Davids genannt. Das ist etwas ganz Interessantes. Ich möchte kurz darauf hinweisen. Sie werden nochmal genannt am Ende von Kapitel 20. Und das ist für mich frappierend. Warum? Wir haben gesehen, ein Aufstieg, dann kommt die Sünde mit Bathseba, dann geht es runter. Und Gott, dann kommt diese Zeit mit Absalom, tiefste Nöte, aber ganz am Ende, Gott hilft wieder. Und dann ist er am Ende von Kapitel 20 eigentlich wieder dort, wo er schon hier bei Kapitel 8 war. Versteht ihr? Da werden wieder die Hofbeamten, da ist alles wieder geordnet. Aber das ist traurig. Dazwischen liegt ein tiefes Tal, bis Gott ihn wieder dahin gebracht hat, dass alles wieder geordnet ist. Als König jetzt des ganzen Volkes unterwirft David die Feinde. Ich kann da mal Psalm 18, Vers 43 aufschlagen. Kann das jemand mal lesen? Ich habe hier nicht so gutes Licht. Psalm 18, Vers 43.
Du errettest es mich aus den Streitigkeiten des Volkes, du setztest mich zum Haupt der Nation, ein Volk, das ich nicht kannte, dient mir.
Ja. Du rettetest mich aus den Streitigkeiten meines Volkes. Ja. Wir hatten das gesehen, das war diese Geschichte mit Isboset. Ja. Aber jetzt war er König über alle und dann wird er auch das Haupt über die Nation. Das kommt jetzt. Die im Land Israel wohnenden Philister werden unterworfen. Moab wird unterworfen und tributpflichtig gemacht. Schließlich werden die äußeren Feinde, die Syrer, besiegt. Die Edomiter werden David zu Knechten. Da jetzt wird wahr. Der Ältere sollte dem Jüngeren dienen. Das war Jakob gesagt worden. Nein, das war Rebekka gesagt worden in Bezug auf die Geburt dieser beiden Söhne, nicht? Da wurde gesagt, dass der Ältere, das ist Esau, dem Jüngeren dienen würde. Aber wahr geworden ist das erst in seinen Nachkommen, hier zum ersten Mal. Die Edomiter, die Nachkommen von Esau, werden tributpflichtig, werden zu Knechten von David aus dem Hause Juda, aus dem Nachkommen Jakobs. Ja, ich denke, dieser Psalm 60, Vers 7 bis 9, da bringt David die Geschehnisse, die wir da in Kapitel 8 haben, zum Ausdruck, wenn er sagt, frohlocken will ich, will Sichem verteilen und das Tal Sukkot ausmessen. Mein ist Gilead und mein Manasse und Ephraim ist die Schutzwehr meines Hauptes, Juda mein Herrscherstab. Ist ja interessant hier, dieser Vers, Gilead und Manasse. Gilead war das Gebiet jenseits des Jordan, nicht? Und da war auch der halbe Stamm Manasse. Das war eigentlich so ein Gebiet, das ein bisschen außerhalb des verheißenen Landes war, aber David sagt, das gehört mir auch. Und Ephraim, das ist später eigentlich das Nordreich, das wird immer Ephraim genannt, ja, die 10 Stämme im Norden, meine Schutzwehr. Und Juda, der königliche Stamm, mein Herrscherstab. Moab ist mein Waschbecken, auf Edom will ich meine Sandale werfen, Philistea, jauchze mir zu. Das ist ein prophetischer Psalm, der davon spricht, wie Christus einmal alle diese Länder, die rund um Israel sind, unterwerfen wird, damit sein Volk in Frieden wohnen kann. Und genau dieses ist Kapitel 8. Israel kommt in den Besitz des verheißenen Landes. Die Genossen der Verwerfung Davids nehmen an der Herrlichkeit seines Reiches teil. In allem ein Vorbild des Reiches Christi hier in Kapitel 8. Bundeslade ist an ihrem Platz, ist in Zion, die Vereinigung von Königtum und Priestertum, die Feinde unterworfen, ein Vorbild des Reiches Christi. David übt Gnade an Mephiboset. Ist noch jemand übrig geblieben vom Hause Sauls? Hier kommt wieder in wunderbarer Weise, man könnte fast sagen, dass die Kriege, dass David war nicht ein begeisterter Kriegsherr. Ja? Er musste das tun, um sein Volk in Frieden wohnen zu lassen, musste er die Feinde besiegen, aber das war nicht das, was sein Herz ausfüllte. Und sobald er ein bisschen Ruhe hat, sobald die Feinde unterworfen sind, da kommt dieser eigentliche Zug von David wieder hervor. Jetzt hat er etwas Ruhe, Zeit, Muße, sage ich mal. Und da sagt er, ist noch jemand übrig geblieben vom Hause Sauls. Das letzte Mal hatte er mit Isboset zu tun. Und da, das ist interessant, das zu lesen, als Isboset umgebracht wird von diesen beiden Obersten, da wird mal ein Satz ganz kurz gesagt. In dem Moment flieht jemand mit Mephiboset. Das war ja der Sohn Jonathans. Als Isboset stirbt, hat man gedacht, jetzt ist das Haus Sauls zu Ende und jetzt geht's ans Leben. Und jetzt müssen wir diesen letzten Spross gleichsam des Haus Sauls in Sicherheit bringen. Und die Amme auf dem Weg lässt das Kind fallen und von dem Moment an war Mephiboset gelähmt. Und David jetzt, nachdem die äußeren Feinde auch bezwungen sind, er fragt, ist da noch jemand übrig aus dem Haus Sauls? Er erfährt durch Ziba, den Knecht Mephibosets, von der Existenz des gelähmten Sohnes Jonathans. David gibt ihm sein ganzes Erbe zurück und er darf beständig an seinem Tisch essen. Ganz am Ende steht dann wieder, er war aber lahm an beiden Füßen. Da saß er am Tisch des Königs, ich denke mal, die Tischdecke hat das zugedeckt, dass er lahm war, nicht? Hatte alle Gnade, alle Vorzüge dort im Haus des Königs, aber er blieb lahm. Dieses ergreifende Zeugnis von der Güte und Treue Davids ist ein Bild der Beziehungen Christi zum Überrest Israels. Der Überrest genießt die Auswirkung der Aufrichtung des Reiches. Er gehört aber nicht zu denen, die nachdem sie an den Leiden des verachteten und verworfenen Königs teilgehabt haben, den Thron umgeben. Bisschen schwierig der Satz. Mephiboset ist kein Hofbeamter geworden. Er war da am Tisch, ein ganz großer Vorzug, aber er hat keine Stellung bekommen im Reich. Er war nicht ein Genosse von David in der Zeit seiner Verfolgung. Geschwister, das sind wir übrigens. Wir sind die Genossen des Herrn Jesus in der Zeit seiner Verwerfung. Wir werden mit ihm regieren. Dieses Teil wird er uns schenken, die in der Zeit seiner Verwerfung zu ihm gestanden haben. Ja, und dann kommt das letzte Kapitel von dieser Aufwärtsentwicklung, Kapitel 10, Krieg gegen Ammon und Syrien, das völlig besiegt wird. Dieses Kapitel stellt uns den allgemeinen Grundsatz der Regierung des Königs in Zion vor. Da war es so, dass der König von Ammon, der Vater hatte eine gewisse Vertrautheit oder Beziehung zu David gehabt. Und als er stirbt, schickt David Beileidsbekundungen durch Abgesandte an den Sohn. Und dieser Sohn glaubt nicht, dass das ehrlich gemeint ist und meint nur, dass diese Abgesandten von David gekommen sind, um als Spione, um zu sehen, wo kann ich angreifen, wie kann ich die Ammoniter jetzt auch noch kurz und klein machen. Nein, aber diese Beileidsbekundung von David waren echt, waren von Herzen gekommen. Und er hatte die Leute nicht als Spione geschickt. Und dann hat er ihnen die Kleider abgeschnitten, den Bart abgetrennt. Und das war eine ganz große Schande und hat sie zurück zu David geschickt. Darauf folgt das Gericht gegen Ammon. Widerstand und Aufruhr dienen nur dazu, seine Macht an demselben Orte zu festigen, wo der Widerstand versucht wird. Es nützt nichts, sich gegen die Macht des von Gott erwählten Königs aufzulehnen. Ich weiß, dass das ein bisschen anderer Gedanke ist, weil Ammon war ja nun nicht das Volk Israel, aber dieser Psalm, er spricht auch ein bisschen, dieser Psalm verspricht ein wenig davon. Jeden Morgen will ich alle Gottlosen des Landes vertilgen, um aus der Stadt des Herrn auszurotten alle, die Frevel tun. Also, wenn sich jemand, nachdem der Herr Jesus die Regierung übernommen hat, die Feinde unterworfen hat, in Frieden herrscht, wenn dann jemand aufbegehrt, dann wird ihn das Gericht treffen. Ich muss aber sagen, dass das bezieht sich hier, wir sehen das, um aus der Stadt des Herrn auszurotten. Das gilt nicht für die ganze Erde, das gilt praktisch für die unmittelbare Nähe seines Thrones. Da wird er jeden Widerstand sofort bestrafen. Denn wenn er das immer tun würde, dann könnte man sich nicht erklären, dass am Ende des tausendjährigen Reiches plötzlich ja viele gegen das himmlische Jerusalem ziehen. Wenn jeder Widerstand sofort immer mit dem Tod bestraft worden ist. Also das wird, was dort in dem Psalm 101 steht, das wird gelten für das Land Israel und für die Stadt, für Jerusalem. Das gilt aber nicht weltweit. Wir müssen denken, dass im tausendjährigen Reich am Anfang nur wiedergeborene Menschen eingehen. Nur solche, die wiedergeboren sind. Denn ohne Wiedergeburt kann man das Reich nicht sehen. Es gehen nur wiedergeborene Menschen in das Reich Gottes ein. Sei es aus dem Volk Israel, sei es aus den Nationen, die das Evangelium des Reiches geglaubt haben. Aber im tausendjährigen Reich werden Menschen geboren. Und nicht jeder, der geboren wird, ist auch sofort wiedergeboren. Die müssen sich genauso bekehren wie wir heute auch. Und darum wird es mit der Zeit im tausendjährigen Reich wieder Menschen geben, die nicht wiedergeboren sind. Gott lässt sie, der Herr Jesus lässt sie gewähren, nur wenn sie in Jerusalem und der direkten Umgebung sich direkt auflehnen. Dann wird sie das Gericht treffen. Aber wenn sie sich ruhig verhalten, werden sie nicht mit dem Tode bestraft. Ja, ich denke, der erste Teil ist herum. Der Aufstieg des Königtums. Ich möchte ermuntern dazu, ich hatte erstmal das ganz anders konzipiert gehabt, so ein bisschen Themenblöcke, bin aber dann doch durch die Kapitel durchgegangen, weil wir wollen ja wirklich einen Überblick geben. Nochmal, was wir gefunden haben, war erst König über Juda, dann einige Jahre, 7 Jahre, ein paar Monate später König über ganz Israel. Dann hatten wir gesehen, die Bundeslade kommt nach Jerusalem, die Vereinigung von königlichem und priesterlichem Dienst, David mit dem Ephod. David verbindet die Herrlichkeit des Königtums mit der Herrlichkeit Gottes. Und dann hatten wir gesehen, dann kommt die Besiegung der Feinde, nachdem die inneren Schwierigkeiten behoben waren. Dann kommt die Besiegung der äußeren Feinde. Und als eine gewisse Ruhe eingetreten ist, eine vorläufige Ruhe, dann diese Gnadenerweisung gegen Mephibosheth. Das sind immer diese Stellen, wo wir das Herz Davids sehen. Es ist jemand, diese Gnade bei David im Allgemeinen war etwas, was Gott sehr gefallen hat. Nun nach der Pause kommen wir jetzt zu einem ganz tiefen Fall Davids, der dann bis Kapitel 20 seine Folgen zeigt. Der Fall ist in Kapitel 11, aber die Folgen gehen bis Kapitel 20. Regierungswege Gottes in seinem Haus, und sie gehen sogar noch über das Buch, zweite Buch Samuel hinaus, am Anfang in das erste Buch der Könige hinein, denn am Ende steht Adonijan, ein weiterer Sohn Davids, noch einmal auf gegen David oder gegen Salomo, ja. Der will dann auch die Macht an sich reißen von seinem alternden Vater David, wegnehmen. So geht es also bis in das Buch der Könige hinein. Das Schwert wich nicht vom Hause Davids.